Und er war kein Neinsager, sondern er war ja jemand, der seinen Reichtum auch genoss. Und trotzdem war er gottesfürchtig, er opferte regelmäßig, und zwar für seine Sünden, für seine eigenen Sünden und für die Sünden seiner Familie. Also er war ein gottesfürchtiger Hauspriester. Und eines Tages, da findet eine Versammlung der Söhne Gottes im Himmel statt. Und bei dieser Versammlung, da klagt Satan den Hiob an und sagt sinngemäß: Hiob liebt Gott nur deshalb, weil er ihn reich beschenkt hat. Und Satan fordert Gott zu einer Wette heraus. Strecke deine Hand nur einmal gegen Hiob aus und taste alles an, was er hat, ob er dir dann nicht ins Angesicht flucht. Gott ließ sich auf die Wette ein und Hiob wurde mit schrecklichem Leid geschlagen. Wie sieht Hiobs Leid aus? Hiob verlor zum einen seinen Wohlstand und seine Kinder. Er litt Tag und Nacht an schrecklichen körperlichen Schmerzen. Und er hatte niemanden, der ihn im Glauben stärkte. Seine Frau verführte ihn dazu, Gott ins Angesicht zu fluchen. Und seine Freunde klagen ihn an und sagen, sein Leid sei Folge seiner Sünde. Außerdem hat Hiob alles sein Ansehen verloren und wurde zum Spott der Menschen. Und Gott schwieg. Gott gibt ihm keine Antwort auf seine vielen Fragen. Und deshalb fühlt sich Hiob nicht nur von den Menschen verlassen, sondern auch von Gott verlassen. Trotz dieses schrecklichen Leides hielt Hiob an Gott fest. Er tröstet sich mit zwei Dingen. Das erste, er hat ein gutes Gewissen, weil er immer gottesfürchtig gelebt hat. Und deshalb lässt er sich auch nicht falsch anklagen von seinen Freunden. Und zum anderen, Hiob weiß, seine Probleme werden ihn nicht ins Grab folgen. Er wusste, dass sein Erlöser lebt. Er hatte eine lebendige Auferstehungshoffnung. Und diese Dinge, die tragen ihn durch sein Leid. Weil Hiob an Gott festhielt, hat Gott die Wette mit Satan gewonnen. Aber trotz allem hat Hiob auch heftige Anfechtungen. Seine Hauptanklage bezog sich auf Gottes Gerechtigkeit. Er meint, ich bin gerecht und Gott ist ungerecht. Es bringt nichts, Gott zu dienen, es bringt nichts zu beten, es bringt nichts, Gott zu vertrauen. Hiob vernichtet den Rechtschaffenden wie den Gottlosen. Und er meint, dass Gott ihn ohne irgendwelche Gründe quält. Zweitens hat Hiob auch Zweifel an Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Er dachte, wenn Gott allmächtig ist und trotzdem mein Leid nicht lindert, dann liebt er mich offensichtlich nicht. Hiob meint auch, dass Gott den Menschen Lasten auferlegt, die sie nicht tragen können, die zu schwer sind. Und er ist extrem pessimistisch. Er denkt nicht im Entferntesten daran, dass Gott sein Schicksal, sein Leid auch wieder zum Guten wenden könnte. Hiob zweifelt letztlich auch an Gottes Weisheit. Das sehen wir daran, dass er Gott vorwirft, unweise gehandelt zu haben, ihn überhaupt das Licht der Welt sehen zu lassen. Und er hält sich selbst für weiser als Gott, was daran deutlich wird, dass er Gott vorschlägt, wie er handeln sollte. Als Schlussfolgerung haben wir Folgendes festgestellt. Gott ist dynamisch. Gott lässt sich nicht in eine Schablone pressen, so nach dem Motto, immer wenn ich das tue, dann wird Gott so reagieren. Insofern kann Leid auch verschiedene Ursachen haben. Beispielsweise kann es eben zur Überführung von Sünde dienen. Es kann aber auch ein Erziehungsmittel sein. Gott ist souverän. Alles Leid muss letztlich über Gottes Schreibtisch gehen. Und Gott bestimmt auch das Ausmaß unseres Leides. Nicht der Satan. Anfechtungen und Leid sind normal im Leben von einem Christen. Es ist nichts Außergewöhnliches, dass wir leiden. Hiob war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und trotzdem ließ Gott Leid zu in seinem Leben. Und trotzdem hatte Hiob Anfechtungen. Das Wichtigste war, dass wir als Christen nie hoffnungslos sind. Wir haben zum einen die Hoffnung, dass Gott das Leid von heute auf morgen in Freude verwandeln kann. Und wir haben zum anderen natürlich die Hoffnung auf die Ewigkeit. Und diese Ewigkeit wird eben so herrlich sein, dass wir alles Leid vergessen werden. Heute geht es darum, wie Gott auf die Fragen, auf die Anfechtungen und die Zweifel von Hiob antwortet. Die Antwort von Gott finden wir hauptsächlich in den Kapiteln 38 bis 42. Dort stellen wir fest, dass Gottes Antwort eben anders ist als erwartet. Er geht auf Hiobs Fragen überhaupt nicht richtig ein. Stattdessen stellt Gott Hiob Fragen. Und das Ziel von diesen Fragen ist es, Hiob zu demütigen und sein Gottesbild zu korrigieren. Warum war so eine Korrektur nötig, fragen wir uns. Nun, zum einen sollte Hiob Gottes Größe, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Liebe und Gottes Weisheit erfassen. Und zum anderen, wie gesagt, sollten diese Fragen ihn auch demütigen. Und die vier Eigenschaften Gottes Größe, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Liebe und Gottes Weisheit, mit diesen vier Eigenschaften wollen wir uns heute Morgen beschäftigen, um gegebenenfalls auch unser eigenes Gottesbild zu korrigieren. Die erste Eigenschaft, Gottes Größe. Hiob hatte ein zu kleines Bild von Gott und dadurch auch ein zu großes Bild von sich selbst. Und Gott möchte ihm nun den unendlichen Abstand zwischen ihm selbst und Hiob, zwischen Gott und uns Menschen deutlich machen. Und das erreicht er durch verschiedene Fragen. Beispielsweise Kapitel 38, Vers 4. Wenn ihr aufschlagen wollt, eure Bibeln, Kapitel 38 im Buch Hiob, Vers 4. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Oder Kapitel 38, Vers 12. Hast du einmal in deinem Leben den Morgen geboten? Also hast du irgendwann mal die Sonne aufgehen lassen? Kapitel 38, Vers 33. Hast du die Ordnungen des Himmels erkannt oder bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde? Also kontrollierst du das Universum? Und in Kapitel 40, Vers 9 fragt er, hast du einen Arm wie Gott und donnerst du mit einer Stimme wie er? Das sind nur einige Beispiele. Gott stellt dem Hiob sehr, sehr viele Fragen, die wir jetzt nicht alle lesen können. Aber man könnte diese Fragen zusammenfassen in drei Fragen. Erstens, kannst du die Schöpfung begreifen? Zweitens, kannst du die Schöpfung beherrschen? Und drittens, wenn du das nicht kannst, wie kannst du dann den Schöpfer bezweifeln und seine Führung in deinem Leben in Frage stellen? Wisst ihr, was das ist? Könnt ihr euch vorstellen, was das sein kann? Das ist der Andromeda-Nebel in Postkartenformat. Der Andromeda-Nebel ist eine Galaxie, so wie die Milchstraße. Das ist die Galaxie, die der Milchstraße am nächsten ist. Und dieser Andromeda-Nebel, der hat eine Ausdehnung von 150.000 Lichtjahren. Jetzt mache ich mal hier in diesen Andromeda-Nebel ein Loch rein mit einer Stecknadel. Ich glaube, selbst Bernd in der ersten Reihe kann nicht erkennen, dass hier ein Loch drin ist. Dieses Loch hätte jetzt eine Ausdehnung von 600 Lichtjahren. Jetzt stelle ich euch eine Frage. Angenommen, so ein Düsenjäger fliegt 1000 Kilometer in der Stunde. Was glaubt ihr, wie lang dieser Düsenjäger bräuchte, um vom einen Ende zum anderen Ende dieses Loches zu kommen? Er bräuchte 650 Millionen Jahre. Und solche Galaxien wie den Andromeda-Nebel gibt's 100 Milliarden in dem beobachtbaren Teil des Universums. Ich habe dreimal das Lexikon hergeholt und nachgeschaut, ob das wirklich stimmt, aber es steht so drin, 100 Milliarden solcher Galaxien gibt es im Universum. Und wir sehen, wenn wir das eben dieses Beispiel von Vanagit nehmen und uns bewusst machen, wie groß das Universum ist, dass wir selbst die Schöpfung nicht begreifen können. Schöpfung ist unendlich groß. Und wenn wir die Schöpfung nicht begreifen können, wie groß ist dann der Schöpfer? Gott ist unendlich groß, er ist so groß, dass wir ihm nichts geben können. Alles gehört Gott. Und so heißt es in Hiob 41, Vers 3, da sagt Gott: Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Was unter dem ganzen Himmel ist, mir gehört es. Gott ist so groß, dass er uns nicht braucht. Er kommt auch ohne dich und mich ganz gut zurecht. Er braucht auch keine Helfer. Deshalb können wir uns nichts darauf einbilden, wenn wir Gott dienen. Gott zu dienen, das ist eine Sache, mit der wir uns selbst einen Gefallen tun. Und es ist eigentlich nur Gnade, Gottes Mitarbeiter zu sein. Gott ist so groß, dass die Aussage, Gott kann nicht, eine schlichte Lüge ist. Gott kann alles. Allein der Gedanke, meine Krankheit oder meine Familiensituation kann auch Gott nicht ändern, verletzt ihn. Denn Gott tut, was er will. Niemand kann seine Hand aufhalten. Niemand kann seinem Willen widerstehen, auch Satan nicht. Gott ist nichts unmöglich. Er redet und es passiert. Gott ist so groß, dass er sogar seinen größten Feind, den Satan, benutzt, um seine Ziele zu erreichen. Also wir können die Größe Gottes nie ausloten. Wir können nur das erkennen, was er uns offenbart in der Schrift und in der Schöpfung. Und das ist nur ein kleiner Teil seiner Herrlichkeit. Die Sprache ist zu begrenzt, um Gottes Größe auszudrücken. Und so ist auch unser Verstand zu begrenzt, um Gottes Größe zu erfassen. Glaubst du das auch? Ja, wir erinnern uns, dass die Hauptanklage Hiob sich gegen Gottes Gerechtigkeit richtet. Gott kann gerecht sein, ja, obwohl er es vielen gottesfürchtigen Menschen schlecht gehen lässt und vielen Gotteslästerern gut. Wie kann das sein, war Hiobs Frage. Und wie kann es sein, dass Gott es manchen Gläubigen gut gehen lässt und anderen Gläubigen, denen geht es schlecht, die leiden sehr viel? Wie ist das möglich? Hiob bekommt keine direkte Antwort auf seine Fragen nach Gottes Gerechtigkeit. Stattdessen muss er sich von Elihu in Kapitel 34 fragen lassen, Verse 31 bis 32. Soll Gott dir etwas sagen? Ich habe mich geirrt, doch ich will nicht mehr böse handeln. Was ich nicht sehe, lehre du mich. Wenn ich Unrecht verübt habe, will ich es nicht wieder tun. Die Antwort auf diese eher, denke ich, rhetorische Frage bekommt Hiob im Kapitel 36, Verse 22 bis 23. Da heißt es: Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Und wer könnte ihm seinen Weg vorschreiben? Wer dürfte sagen, du hast Unrecht getan? Das heißt, wir dürfen Gott nicht als ungerecht anklagen, nur weil wir seine Gerechtigkeit nicht verstehen. Und diese Tatsache, dass wir eben Gottes Gerechtigkeit nicht voll verstehen können, die kapiert Hiob am Ende des Buches. Und zwar in Kapitel 42, Vers 3, da sagt er: Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Und in Kapitel 42, Vers 6, tut er Buße darüber, dass er Gott als ungerecht angeklagt hat. Da sagt er: Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Nun finde ich die Aussage, dass wir Gottes Gerechtigkeit nicht voll verstehen können, etwas unbefriedigend. Deshalb ist es meiner Meinung nach sinnvoll, hier einige Gedanken aus dem Buch Die Heiligkeit Gottes von Sproul weiterzugeben. Sproul sagt: Wir haben nur deshalb Zweifel an Gottes Gerechtigkeit, weil wir uns an seine Barmherzigkeit gewöhnt haben. Was das heißt, kann man vielleicht am besten anhand eines Beispiels deutlich machen. Ich bitte euch allerdings jetzt, dieses Beispiel nicht auf die Goldwaage zu legen, denn so wie jedes Beispiel hinkt auch dieses Beispiel. Es dient nur zur Illustration. Gut, angenommen, Martin und ich, wir sündigen heute Morgen mit der gleichen Sünde. Wir haben schlechte Gedanken über irgendeinen Bruder, der hier im Gemeinderaum sitzt. Nach dem Gottesdienst gehen wir beide über die Pirmaer Straße, um nach Hause zu fahren. Ich werde überfahren von dem Auto, Martin nicht. Die Frage ist, ist das ungerecht? Die Antwort, nein, es ist nicht ungerecht. Es ist absolut gerecht, Gott kann sowas machen. Denn in 1. Mose 2, Vers 17, da sagt Gott zu Adam und Eva, an dem Tag, da du von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, musst du sterben. Also Gott legt den Tod als Strafe für die Rebellion gegen seine Gebote fest. Und Gott hat das Recht, den Tod als Strafe festzulegen, weil er Gott ist. Ja, er sagt, dass die Strafe sofort vollzogen wird. Da steht nicht, wenn du sündigst, wirst du irgendwann einmal sterben, sondern da steht, an dem Tag, da du das Gebot übertrittst, wirst du sterben. Übersetzt für uns würde das heißen, an dem Tag, da du eine Sünde begehst, musst du des Todes sterben. Es ist also durchaus gerecht, dass Gott mich dadurch richtet, dass ich sofort sterben muss für diese Sünde. Aber bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Sicherlich bin ich als Christ gerettet und ich muss nicht in das Gericht Gottes. Und sicherlich bin ich auch frei vom Gesetz. Ich habe ewiges Leben. Aber trotzdem hätte der Gott das Recht, meine Sünde durch den leiblichen Tod zu strafen. Und wenn unser Herr nicht vorher kommt, dann wird uns dieser leibliche Tod alle eines Tages treffen. Aber selbst wenn wir das jetzt anerkennen würden, manche von uns, vielleicht sehr viele von uns, würden es als ungerecht empfinden, dass ich sofort sterben muss und Martin nicht. Martin hat vielleicht noch 50 Jahre zu leben. Woran liegt das, dass wir das als ungerecht empfinden? Ganz einfach daran, weil wir uns an Gottes Barmherzigkeit gewöhnt haben. Gott war mit Martin barmherziger als mit mir. Aber das hat nichts mit Ungerechtigkeit zu tun. Gott ist nicht verpflichtet, mit mir genauso barmherzig zu sein wie mit Martin. In Römer 9, Vers 15, da lesen wir, ich erzeige Barmherzigkeit, wem ich will. Nochmal, ich erzeige Barmherzigkeit, wem ich will. Anders ausgedrückt, Gott ist nicht verpflichtet, alle Menschen gleich zu behandeln. Das macht er auch dem Petrus deutlich, als er ihm enthüllt, du wirst durch den Märtyrertod sterben. Darauf fragt Petrus unseren Herrn, ja, und was ist mit Johannes? Wird er auch auf so schreckliche Weise sterben? Und unser Herr Jesus antwortet in Johannes 21, Vers 22, was geht es dich an? Folge du mir nach. Also Gott hat mit jedem von uns einen anderen Weg. Wir dürfen uns nicht miteinander vergleichen. Jesus sagt auch zu dir, was geht es dich an, dass es deinem Bruder oder deiner Schwester besser geht als dir? Folge du mir nach. Ich darf Gott nicht dafür anklagen, dass ich krank bin und du nicht. Und du darfst Gott auch nicht dafür anklagen, dass du eine schwierige Familiensituation hast oder dass du arbeitslos bist oder Schwierigkeiten im Beruf hast und deine Schwester Y nicht. Aber ich bin unendlich dankbar dafür, muss ich sagen, dass unser Gott eben nicht nur gerecht, sondern vor allem auch barmherzig und liebevoll ist. Gott ist gut. Und in 1. Johannes 4, Vers 8 steht ausdrücklich, Gott ist Liebe. Daran zweifelt Hiob. Er glaubt nicht, dass Gott ihn lieb hat. Aber wenn wir uns das Ende von Hiob ansehen, dann wird deutlich, dass Gott Hiob sehr liebte. Denn sein Ende war sehr gut. Der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Und diesen Reichtum, den konnte Hiob noch 140 Jahre lang genießen. Und am Ende des Buches heißt es, er starb alt und der Tage satt. Das heißt, am Ende von Hiobs Leben hat er keine offenen Wünsche mehr gehabt. Er war vollkommen zufrieden. Und auch im Hinblick auf seine vielen Fragen, auf seine Warums, ist Hiob zur Ruhe gekommen. Er bekam zwar keine direkte Antwort darauf, auf seine Fragen, aber er erhielt eine höhere Antwort, könnte man es nennen. Gottes Antwort war, dass er Hiob mehr von sich selbst zeigte. Also Hiob erkannte, wer Gott ist. Und als er das erkannte, wer Gott ist, wie groß Gott ist, wie herrlich Gott ist, da hat er gar keine Antwort mehr gesucht auf seine Fragen. Und er konnte dann die Einzelheiten, auch die Einzelheiten bezüglich der Gottes Führung in seinem Leben, getrost Gott überlassen, weil er gesehen hat, wie groß Gott ist und wie herrlich Gott ist. Kurzum, es hat sich für Hiob gelohnt, trotz Leid und trotz unbeantworteter Fragen an Gott festzuhalten, denn sein Ende war sehr gut. Wie sieht es mit unserem Ende aus? Nun, uns ist nicht verheißen, dass unser Leben, so wie das Leben von Hiob, enden wird in Reichtum, mit Gesundheit und ohne offene Wünsche. Aber wir Christen wissen, dass wir eine Herrlichkeit vor uns haben, in der Ewigkeit, im Himmel, die wir uns gar nicht vorstellen können. Im Himmel ist es, stell dir vor, das Schönste vor, was du dir vorstellen kannst, im Himmel wird es nochmal um einiges schöner sein. Also insofern können wir auch, wenn wir Christen sind, sagen, unser Ende ist sehr gut. Und in gewisser Hinsicht haben wir es sogar besser als Hiob. Hiob wusste zwar, dass sein Erlöser lebt, aber er kannte diesen Erlöser überhaupt nicht. Und wir kennen unseren Erlöser Jesus Christus. Wir haben eine Beziehung zu ihm. Und durch Jesus Christus hat uns Gott auch seine Liebe bewiesen. So wie in 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10 steht. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und ich kann aus eigener Erfahrung auch bezeugen, dass der Blick aufs Kreuz, der Blick auf diesen Erlöser mehr als alles andere hilft, in Schwierigkeiten daran festzuhalten, Gott ist die Liebe. Ja, Gott will Hiob durch seine Fragen auch klar machen, dass er weise ist. Könnt ihr euch erinnern an die Definition von Weisheit? Es ist die Auswahl des besten Ziels für ein Handeln und die Verwendung der besten Mittel zur Erreichung dieses Ziels. Was ist Gottes Ziel? Gottes Ziel ist seine Ehre, aber auch unser Bestes. Sein Ziel ist formuliert in Römer 8, Vers 29. Wir sollen Christus ähnlicher werden, also immer mehr von seinem wunderbaren Charakter annehmen. Aber die Mittel, mit denen Gott zu diesem Ziel kommt, die entsprechen nicht immer unseren Vorstellungen. Gott weiß nämlich, dass er, wenn er uns ein bequemes Leben schenkt, in dem alles glatt läuft und in dem alles nach Plan läuft und all unsere Wünsche erfüllt werden, dass wir dann unseren Herrn wahrscheinlich nicht ähnlicher werden. Gott weiß, dass auch Leid und Anfechtungen nötig sind, um zu wachsen im Glauben. Und er weiß auch, was die richtige Mischung für jeden Einzelnen von uns ist. Die richtige Mischung aus Leid und Glück. Ja, wenn wir über die Weisheit Gottes nachdenken, dann müssen wir uns auch bewusst sein, dass es zwei Arten von Weisheit gibt. Es gibt einmal die verborgene Weisheit Gottes und es gibt die Weisheit Gottes, die uns in der Bibel geoffenbart ist. Und häufig fallen eben die Führungen Gottes in die Kategorie verborgene Weisheit. Einfach deshalb, weil Gott uns die Gründe für sein Handeln nicht erläutert. Für Hiob war der Plan Gottes verborgen. Er verstand nicht, warum er leidet. Und genauso sind auch wir aufgerufen, blind zu vertrauen, weil wir in der Regel oder in den meisten Fällen Gottes Führung nicht verstehen werden. Besonders nicht im Leid. Ja, dann gibt es noch die in der Bibel geoffenbarte Weisheit. Und im Hinblick auf Leid finden wir in der Bibel beispielsweise schon Antworten auf die Frage, inwiefern Leid zum Guten dienen kann Und wir finden auch Antworten auf die Frage, was Gott von uns in Prüfungen erwartet. Aber wir finden eben keine Hinweise darauf, warum Gott konkret in unserem Leben Leid zulässt und was das Leid konkret in unserem Leben bewirken soll. Und genau hier liegt die Schwierigkeit. Wenn du zum Beispiel ein Musikinstrument lernst, Gitarre oder sonst irgendwas, dann sagt dir dein Lehrer den Sinn von bestimmten Übungen. Er sagt dir, warum du welche Übung machen sollst. Und auch wenn die Übung lästig ist, vielleicht auch wenn du keine Lust drauf hast auf die Übung, wenn es vielleicht sogar schmerzhaft ist, du kannst das Ganze ertragen, weil du weißt, welcher Sinn dahinter steckt. Gott dagegen erklärt uns in der Regel nicht, was er tut und warum er es tut. Trotzdem, im Nachhinein erkennt Hiob, dass sein Leid in gewisser Weise nach Römer 8, Vers 28 doch zum Guten mitgewirkt hat. So sagt er in Hiob 42, Vers 5, wer eine Bibel hat, sollte vielleicht mitlesen. Hiob 42, Vers 5. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Also Hiob hat Gott durch sein Leid besser kennengelernt. Sein Gottesbild wurde korrigiert, sein Selbstbild wurde korrigiert und er erkannte, wie klein er ist im Vergleich zu Gott. Und er erkannte auch seine Selbstgerechtigkeit und tat Buße. Seine Augen wurden geöffnet für Gottes unendliche Heiligkeit. Und das war wahrscheinlich auch nicht das einzige Ergebnis von dem Leid Hiobs. Wir wissen nicht, inwiefern es sonst noch zum Guten gewirkt hat. Und welche Ziele Gott vielleicht sonst noch verfolgt hat mit dem Leid von Hiob. Wenn wir das in einem Satz zusammenfassen wollen, wie Gottes Liebe, Gottes Weisheit und Gottes Macht zusammenwirken zu unserem Guten, dann lässt sich das vielleicht folgendermaßen ausdrücken. Gottes Liebe will das Beste für uns. Gottes Weisheit weiß, was das Beste für uns ist und wie sie das Beste erreicht. Und Gottes Macht setzt das Beste für uns durch. Also nochmal, Gottes Liebe will das Beste für uns. Gottes Weisheit weiß, was das Beste für uns ist und wie sie das Beste erreicht. Und Gottes Macht setzt das Beste für uns durch. Ja, heute Morgen hat der Bernd schon einiges dazu gesagt, wie wir reagieren sollen auf das Leid anderer, welche Möglichkeiten wir da haben. Und ich möchte jetzt noch einige Worte zum Schluss darüber sagen, wenn wir selbst von Leid betroffen sind, was kann helfen? Das heißt nicht, dass ich jetzt hier ein Schema aufstelle, wie man mit Leid umgehen sollte. So ein Schema gibt's nicht. Ich kann nur sagen, was mir persönlich geholfen hat im Leid, dir hilft vielleicht was ganz anderes. Aber ich weiß aus Büchern, ich weiß aus Gesprächen mit anderen Leuten, die durch schwierige Zeiten gegangen sind, dass das, was mir geholfen hat, auch schon vielen anderen geholfen hat. Das erste ist Ablenkung, ganz banal. Besonders im Leid tendieren wir ja dazu, viel über unsere Not nachzudenken, viel uns um uns selbst zu drehen. Und dieses Nachdenken und dieses Grübeln, das hilft oft nicht weiter. Hiob brachte durch das Nachdenken überhaupt keine Ordnung in seine Gedanken, er kam nicht weiter. Deshalb ist Ablenkung oft besser als Grübeln. Was haben zum Beispiel Kerstin, meine Freunde und meine Eltern gemacht, als es mir so richtig schlecht ging? Sie haben mir nicht irgendwelche Bibelverse um die Ohren geknallt, sondern sie haben mich einfach ins Kino mitgenommen oder zum Spazierengehen, sind mit mir essen gegangen, ganz banale Dinge. Und erst als ich wieder klar denken konnte, sage ich jetzt mal, haben sie mich auch geistlich aufgebaut. Deshalb kann ich nur empfehlen, wenn es dir schlecht geht, kapsel dich auf keinen Fall ab, sondern suche den Kontakt zu Freunden, zu lieben Geschwistern. Und ja, wenn du Freunde hast, die leiden, dann ist es vielleicht gut, auf sie zuzugehen und einfach mal zu fragen, wie kann ich dir was Gutes tun? Der zweite Punkt, was mir geholfen hat, beten, danken und anbeten. gut, wenn man in eine schreckliche Situation kommt, dann ist es ganz normal, zunächst mal so wie Hiob zu reagieren, zu klagen und Anfechtungen zu haben. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Auch wenn wir nicht mehr glauben können, auch wenn wir an Gottes Liebe und Gerechtigkeit und an Gottes Weisheit zweifeln, auch wenn wir sogar an Gottes Existenz zweifeln, es lohnt sich, die letzten Kräfte, wenn ich mal so sagen darf, zu investieren, um ins Gebet zu gehen. Herr, stärke meinen Glauben. Herr, bitte befähige mich, durch die momentanen Schwierigkeiten hindurchzusehen und darin dein wunderbares Ziel zu sehen. Und wenn man auch zu solchen Gebeten keine Kraft mehr hat, dann sollten wir andere um Gebetsunterstützung bitten. Ich muss eingestehen, dass es solche Phasen gab. Phasen, wo ich selbst nicht mehr beten konnte. Und wie wertvoll war es, dass mich in diesen Phasen Geschwister durch ihr Gebet getragen haben, Kraft zum Danken und zum Anbeten geben. Wir wissen ja alle, Danken stützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Gott erwartet wahrscheinlich nicht, dass du ihn für deine Krankheit oder für dein Leid dankst. Aber wir sollten ihm im Leid für all das Gute danken, was er uns gegeben hat. Es ist sinnvoll, vielleicht auf ein Blatt Papier mal aufzuschreiben, wofür wir Gott danken können. Und du wirst dich wundern, wie lang die Liste wird. Hiob war in dieser Hinsicht ein Vorbild. Er betete Gott sogar dann an, als er alles verlor, seinen Reichtum und seine Familie. Herr Armin hat heute Morgen schon gesagt, wie wichtig es ist, dass wir im Wort Gottes lesen und uns dadurch erquicken lassen. Und ich möchte auch nochmal darauf eingehen, inwiefern Bibellesen helfen kann. Es hilft deshalb, weil das Wort unsere Seele aufrichten und beleben kann. Und ich durfte immer wieder erleben, was im Psalm 119, Vers 50 steht. Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat. Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat. Ich bin überzeugt, dass ein großer Teil der Verzweiflung und der Mutlosigkeit von einigen Christen darauf zurückzuführen ist, dass wir uns einfach zu viel um uns selbst drehen und zu wenig auf die Verheißungen Gottes uns stützen. Und nicht nur die Verheißungen, sondern eben auch die wunderbaren Eigenschaften Gottes werden uns durch Bibellesen bewusst. Unser vielleicht falsches Gottesbild wird durch Bibellesen korrigiert. Und wie gesagt, Hiob wollte am Ende gar keine Antworten mehr auf seine Fragen. Er hat es gelernt, von sich wegzusehen. Er war so überwältigt von Gott, dass seine Fragen zur Ruhe gekommen sind. Ich muss ehrlich sagen, bevor ich krank wurde, hatte ich auch ein falsches Gottesbild. Und es unterschied sich eigentlich kaum von dem Gottesbild Hiobs und von dem Gottesbild der Freunde von Hiob. Ich wünschte mir ein angenehmes Leben, ein glückliches Leben. Und ich dachte, das muss auch möglich sein, wenn ich drei Dinge beachte. Erstens, gottesfürchtig und gesund leben. Zweitens, konsequent für meine Ziele arbeiten. Und drittens, konsequent für meine Ziele beten. Dabei merkte ich überhaupt nicht, dass ich Gott als Segnungsautomaten missbrauchte. So nach dem Motto, ich werfe Gebet und Gehorsam in den Segnungsautomaten ein und unten wirft Gott den Segen aus. Also Gott erfüllt dafür meine Wünsche. Anstatt Gott Herr sein zu lassen in meinem Leben, habe ich mir einfach eigene Ziele gesteckt und habe Gott dafür darum gebeten, dass er mir hilft, diese Ziele zu erreichen. Also was Satan dem Hiob vorwarf, auf mich traf es zu, muss ich zugeben. Ich liebte Gott vor allem für das, was er mir gab und nicht um seiner selbst willen. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank hat der Herr mir diese Dinge eben durch Bibellesen unter anderem klar gemacht, sodass ich Buße tun konnte. Der vierte Punkt, mir hat es geholfen, im Leid die Entscheidung zu treffen, Gott zu vertrauen. Die Entscheidung treffen, Gott zu vertrauen. Denn Gott zu vertrauen ist keine Sache des Gefühls. Gott zu vertrauen ist eine Sache des Wollens, des Willens. Nachdem wir heute einige Wahrheiten gehört haben über die Eigenschaften Gottes, können wir uns entscheiden. Was will ich glauben? Dieser Wahrheit über Gott oder meinen Gefühlen? Das Gefühl sagt, Gott quält mich ohne Grund. Er ist ungerecht. Und die Bibel sagt, Gott ist die Liebe und er meint es gut mit mir, auch im Leid. Jetzt kannst du dich entscheiden, an was will ich glauben. Diese Entscheidung ist ein ständiger Kampf. Sie muss nicht nur einmal getroffen werden, sondern jeden Tag neu. Aber es lohnt sich, diese Entscheidung zu treffen, Gott, Gottes Wort zu vertrauen. Denn nur so kann man inneren Frieden finden. Hiob hat diese Entscheidung getroffen, nachdem er sich vorher treiben ließ, eine Zeit lang von seinen Anfechtungen, sagte er in Kapitel 13, Vers 15, ich zitiere jetzt aus der englischen Übersetzung, obwohl er mich schlägt, will ich ihm vertrauen. Obwohl er mich schlägt, ich will ihm vertrauen. Und wenn es dir schwerfällt, Gott zu vertrauen, dann denke mal zurück. Hat Gott jemals versagt? Es gab wohl schwierige Zeiten. Es gab dunkle Zeiten, in denen wir auch vielleicht Gott nicht erlebt haben. Aber hat Gott dich jemals im Stich gelassen? Ich kenne deine Antwort und er wird dich auch jetzt nicht im Stich lassen. Und ich möchte hier auch von Herzen bezeugen, dass ich Gottes Nähe und Gottes Trost noch nie so erfahren habe, wie jetzt, wo ich krank bin. Der fünfte Punkt. Wir sollten nicht die Warum-Frage stellen, sondern die Wozu-Frage. Wir haben bereits gesagt, dass es nicht gut ist, zu viel nachzudenken und zu grübeln. Hiob bekam eben keine Antwort auf seine Warum-Fragen. Und wir werden auch keine Antworten bekommen auf unsere Warum-Fragen, abgesehen von dem in der Bibel, von den in der Bibel geoffenbarten Wahrheiten über Leid. Aber auch wenn wir die Warum-Frage nicht stellen sollten, die Wozu-Frage ist meiner Meinung nach biblisch. Denn hinter der Warum-Frage, da steht meistens so eine anklagende Haltung Gott gegenüber. Hinter der Wozu-Frage dagegen, da steht die Haltung, was soll ich lernen durch dieses Leid? Vielleicht will dir der Herr durch dein Leid zeigen, dass du die Prioritäten in deinem Leben falsch gesetzt hast. Dass du vielleicht zu viel Zeit in Hobby und Beruf und anderen Dingen investierst, zu wenig Zeit in die Gemeinschaft mit ihm und in den Dienst für ihn. Oder wenn du noch nicht gläubig bist, wenn du ihm dein Leben noch nicht übergeben hast, will er dich durch Leid vielleicht zu sich ziehen. Das Leid ist vielleicht ein Anklopfen Gottes, durch das er dich zum Nachdenken bringt. Bei mir war es tatsächlich so. Ich bin beim Bergsteigen abgestürzt, vor einigen Jahren, und habe mir 3 Knochenbrüche zugezogen. Ich war im Krankenhaus gelegen und muss sagen, dieser Unfall, der war der Auslöser dafür, dass ich mich letztlich bekehrt habe. Denn erst als ich dem Tod nahe war, stellte ich die Frage nach dem Sinn des Lebens und auch die Frage, was denn nach dem Tod dann kommt. Versteht ihr? Auch wenn die Schmerzen schrecklich waren, ich bin heute dem Herrn wirklich dankbar für diesen Absturz. Also sei nicht töricht, übersehe nicht die Fingerzeige Gottes. Und ja, so wie ich, hatte auch Nick vorhin erzählt, dass sie durch eine Lebens- und Sinnkrise letztlich zum Glauben gekommen ist. 6. Punkt, wir sollten nach dem Reich Gottes trachten. Kerstin und ich haben uns Matthäus 6, Vers 33 bis 34a als Trauspruch ausgewählt. Da steht, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Held im Umsetzen dieses Verses. Wie oft habe ich schon nach eigenen Interessen getrachtet und nicht nach dem Reich Gottes. Aber eines möchte ich auch heute Morgen bekennen. wenn ich trotz Krankheit durch Gottes Gnade eben seine Interessen verfolgt habe und mich nicht so sehr um mich selbst gedreht habe, dann hat Gott das auch gesegnet. Ein Beispiel: Letzte Woche hatte ich starke Ischiasschmerzen, Rückenschmerzen, und ich fühlte mich eigentlich unfähig, irgendwas zu machen. Aber wenn ich mich trotz Rückenschmerzen hingesetzt habe, um diese Predigt hier vorzubereiten, dann hat Gott das gesegnet, dann ging es mir auch besser körperlich. Also Gott steht zu seinen Verheißungen, deshalb kann ich nur empfehlen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und du wirst staunen. Der siebte Punkt und auch der letzte: Wir sollten das Leid vom Ende her betrachten. Das Leid dient zu unserem Besten und zur Ehre Gottes. Deshalb sollten wir besonders im Leid dafür beten, dass Gott uns den Ewigkeitsblick schenkt. Wenn du den Blick auf die Zukunft richtest und auf die Ewigkeit, dann wird dir bewusst, was in Römer 8, Vers 18 gemeint ist. Da steht nämlich: Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und es ist sinnvoll, sich im Leid mit dieser zukünftigen Herrlichkeit auch zu beschäftigen. Und abgesehen davon, dass uns das Leid nicht ins Grab folgen wird, sollen wir uns auch damit trösten, dass das Leid schon in diesem Leben auch geistlichen Segen bringt. Ja, Hiob und auch wir werden durch das Leid unserem Herrn Jesus ähnlicher und die Beziehung zu ihm wird tiefer. Und das hat Auswirkungen auf die Ewigkeit, denn ich bin überzeugt, wir werden eine Ewigkeit lang das sein, was Gott hier auf dieser Erde aus uns machen konnte. So wünsche ich jedem Leidenden unter uns, dass er trotz Leid auf Gott vertrauen kann und nicht zweifelt an seiner Allmacht, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Liebe und seiner Weisheit. Und ich wünsche allen, die hier im Raum sitzen, uns allen, dass wir erkennen, durch das Leid will Gott uns nicht quälen, sondern vielmehr beschenken und reicher machen. Amen.